Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frank und ihr seid bei einer neuen Folge unseres Plattensprung-Podcasts gelandet. Ich begrüße heute einen Menschen, der bereits 2021 und 2022 bei unserem Podcast zu Gast war. Herzlich willkommen, Han Soll von Shoreline.
Hallo Frank, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, und danke, dass du dir die Zeit nimmst, um mit mir über euer neues Album, ein Stück weit eure Bandgeschichte und natürlich passend zum Albumtitel über Tief- und Wendepunkte mit dir zu sprechen. Wo erwische ich dich gerade?
Zu Hause. Ich war heute ganz normal arbeiten und bin vorhin nach Hause gekommen. Also es ist ein ganz normaler Donnerstagnachmittag, wenn man so möchte.
Das heißt im Feiermodus.
Ja, genau. Gerade was gegessen und so. Also alles sehr entspannt. Alles alles ganz normal, würde ich sagen.
Ja, das ist ja schön. Du kennst das ja schon. Wie gewohnt gibt es bei uns zu Beginn ein paar Fragen, die Mensch eigentlich vielleicht eher aus so einem Freundebuch kennt. Mal gucken, ob es einfach ist für dich, da eine schnelle Antwort nach einem kurzen Nachdenken zu finden. Es geht so ein bisschen diesmal um so Best-of. Mhm. Und der erste Punkt oder die erste Frage wäre so ein bisschen, welche drei Alben würdest du nennen, die jeder gehört haben muss? Das müssen jetzt nicht deine Top 3 sein, aber so drei Alben, wo du meinst, die müsste jeder mal gehört haben.
Okay, so insgesamt, das ist eine große Frage. Ich glaube, ich bleibe mal in dem Genre, wo ich sonst immer sehr gerne Musik höre, auch wenn ich jetzt, glaube ich, ganz viel populäre Musik ausklammer. Ich hätte gesagt, es gibt das Album, das heißt Parting the Sea Between Brightness and Me von Touche Amore. Es ist es ist jetzt ein bisschen hart zu behaupten, dass es jeder gehört haben muss, weil es ist sehr spezielle Musik. Es ist, ich würde sagen, so Screamo-Hardcore-Emo oder Melodic Hardcore, würde man es früher auch nennen. Also sehr laute, schnelle Gitarren, die aber sehr clean klingen mit ziemlich Schreigesang. Ich weiß nicht, ob du was mit der Band anfangen kannst. Aber ja, es ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsalben. Jeder Song ist gefühlt nur so eine Minute lang. aber es ist ganz, ganz... Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gehört habe, da war ich so 18, da hat das so eine ganz, ganze Welt für mich aufgemacht, weil ich davor nicht so viel Musik gehört habe, wo kein melodiöser Gesang passiert ist. So. Ich glaube, das ist die erste Band, die gleichzeitig melodisch war durch ihre Instrumente, also vor allem halt die Gitarren sind halt nicht so verzerrt, aber gleichzeitig auch überhaupt nicht melodisch sind wegen des Gesangs. So. Und das war für mich so ein Eisbrecher, um in so Musik einzutauchen, die jetzt nicht besonders poppig ist, die jetzt nicht besonders, also den irgendwie so einen krassen Chorus hat oder eine krasse Hook oder so hat. Und ich würde behaupten, dass es auch mehr Leute dazu bringen könnte, also es könnte so eine Intro sein, also weißt du, so ein Weg in so eine Art von Musik zu finden. Das war es für mich auf jeden Fall.
Also so eine Art Türöffner.
Ja, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Genau, also so eine Türöffner, um sich auch so einzulassen in Musik, die man erstmal im ersten Moment nicht versteht und die man erstmal nur als was man so als Elternteil sagen würde, das ist ja nur Krach. Aber wenn man sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dass man das dann anfängt, so ein bisschen zu verstehen, ein bisschen auseinanderhalten zu können. Und das hilft einem ja dann total, also noch krachigere Musik zu verstehen. Das war für mich zumindest so. Deswegen ein wichtiges Album für mich. Wenn ich noch ein Album raussuchen müsste, dann wäre es noch ein Album davor. Das ist The Sufferer and the Witness von Rise Against. Das ist also natürlich extrem populäre Band. Muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Das ist irgendwie eine der größten Rock-Bands, die ursprünglich also aus dem Punk- und Hardcore-Bereich kommen. Aber ich erinnere mich auch noch daran, dass das genauso wie es jetzt Touche Amore, wie ich es gesagt habe, auf einem ganz anderen Level, glaube ich, ein Türöffner war für mich, um ganz viel so Punk- und Hardcore-Musik zu entdecken. Ich habe Touche Amore zum Beispiel entdeckt durch Rise Against. Und irgendwie kann man, glaube ich, wenn man möchte, über diesen Weg sich ganz tief reinbohren. So, also wenn man, ich treffe immer wieder Leute so in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem Privatumfeld, wo ich jetzt, die jetzt nichts mit dieser Musikszene am Hut haben, die aber irgendwie mitbekommen haben, dass ich in der Band spiele, dann fragen die immer, was für eine Band ich spiele oder was für Musik wir machen, und dann versuche ich immer den kleinstmöglichen Nenner rauszufinden. Also ich fange meistens an mit Green Day und Blink 182, und das kennen dann die meisten, und wenn ich dann einen Schritt weiter gehe, das ist schon Rise Against, das kennen dann auch noch die meisten, und dann nochmal so tiefer reinzugehen, dann verliere ich die meisten. aber ich glaube, dass das trotzdem so eine Musik sein kann, genauso wie ich es bei anderen Bands warte, wo man lernt zu verstehen, was Subkultur sein kann. Auch wenn Rise Against jetzt wirklich, glaube ich, das nicht mehr Subkultur sind. So. Deswegen würde ich das, also war für mich auf jeden Fall auch ein wichtiges Album. Und wenn ich noch ein drittes Album nennen muss, dann ist es ein bisschen schwierig. Ah, ich glaube, ich würde nehmen das vorletzte Album von Title Fight, das heißt Floral Green. Das ist so, wie beschreibt man das? Das ist schon Hardcore mit viel Emo-Einflüssen. Und ich glaube, wenn man ich hätte andersrum anfangen müssen, glaube ich. Ich hätte mit Rise Against anfangen müssen, dann Touche Amore, und dann, ich glaube, wenn man das durchexerziert hat, dann versteht man Floral Green von Title Fight.
Ja, die sagen mir alle drei was. Also ich, Rise Against habe ich auch, habe ich spät erst einmal gesehen, irgendwann in Hamburg. Und das war schon sehr groß, wenn da 10.000 in der Halle sind.
Ja.
Also die haben, ohne das irgendwie negativ zu meinen, die haben es zur Stadionband geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ich habe jetzt wirklich das war jetzt nach Green Day, glaube ich, die erste Band, wo ich so richtig Fan war als Jugendlicher, wo ich so wirklich mit Plakate im Zimmer aufgehängt und sich Interviews angeguckt und so. Und ich habe aber bis heute, auch wenn ich jetzt bei weitem nicht mehr so investiert bin in diese Band, habe ich immer noch echt einen Respekt irgendwie so für die Band, weil die auch zum Beispiel was für Support-Bands die mitnehmen, die hatten irgendwie immer Hardcore- und Punk-Bands dabei, die so gerade irgendwie auf dem Sprung waren. Deswegen so glaube ich, dass sie immer noch zumindest so im Kern sehr verwurzelt sind, so mit der Szene.
Also ich habe mir über die Frage ja auch Gedanken gemacht, aber ich mache das ganz schnell. Ich hatte mir auch drei aufgeschrieben, das eine ist Secure, Disintegration. Das zweite Album Philip Bohr, in The Voodoo Club mit Hair. Und das dritte ist Tracy Chapman mit ihrem Debüt. Und die sind natürlich, weil ich ganz anders aufgewachsen bin. Ich bin 73 geboren, das ist alles so Alben aus den 80ern, die mich dann geprägt haben. Und gerade Secure, Disintegration, das läuft mindestens einmal die Woche.
Cool, okay. Habe ich alles drei nicht so auf dem Schirm. Also was würdest du denn sagen, wenn du eins von den drei Alben raussuchen müsstest, was würdest du dir denn, also wo soll ich als erstes reinhören?
Also am interessantesten ist Philip Bohr her. Also
okay.
Weil, ja, auch so ein Stück weit experimentell, finde die Texte sehr gut, sind aber trotzdem eingängig. Damit würde ich anfangen, auf jeden Fall.
Okay, check ich aus.
Genau, und man braucht das Album gar nicht so in der Reihe nachhören, und würde dir als ersten Titel empfehlen, All I Hate Is You.
Okay, check ich aus.
Ich hätte noch zwei, lass uns mal reduzieren, nicht auf drei Antworten, sondern auf zwei, weil sonst kommen wir ja zum eigentlichen Kern gar nicht mehr. Zwei Songs, die jede Playlist oder jede Party retten.
Muss nicht unbedingt heißen, dass ich das gut finde, aber ich finde immer, wenn Mr. Brightside läuft, ist es so ein Song im Club, auf den sich alle irgendwie so verständigen können.
Ja, auf jeden Fall.
Und der macht mir auch immer gute Laune irgendwie. Ist nicht cool, wenn es läuft. Und gute Frage. Ich glaube, aktuell würde ich auch immer noch sagen, irgendwas von Queen. Ich weiß, ich könnte jetzt nicht mal konkret sagen, was für ein Song von Queen vielleicht.
Irgendwas. Da gehen ja immer ganz viele.
Ja, voll. Also es gibt auch nicht den einen Queen-Song, aber
Radio Gaga würde auch gehen.
Ich hätte jetzt irgendwas so Bohemian Rhapsody-mäßiges gesagt. Ich glaube, das ist, also irgendwas, das in diesem Zirkel so stattfindet. Ich glaube, darauf können sich auch immer Leute einigen. Es gibt ja keinen, der jetzt, wenn es kommt, sagt, oh, ich hasse diesen Song. So, das, wenn man eh schon so ein bisschen gute Laune hat, dann reicht es, glaube ich.
Ja. Also was auf Partys, was immer rettet, finde ich, ist Oasis, Don't Look Back in Anger.
Verstehe ich auch, hätte ich auch fast gesagt.
So, ja, und, also mir würde ja die Party retten, anderen vielleicht nicht. So ein ganz früher Punk-Song aus Frankreich, Plastic Bertrand. Und der Track heißt Ça plaît pour moi.
Okay.
Hör auch mal rein, das ist, also französischer Punk geht ja so ein Stück weit unter. Wird ja irgendwie kaum, also in der Punk-Historie erwähnt.
Ja.
Aber der macht Spaß.
Cool, okay, mach ich. Don't Look Back in Anger, ganz lange unser Outro-Song gewesen.
Mhm.
Ja.
Ich durfte einmal Teil der Aftershow-Party von Pasco sein, auf dem Konzert in Saarbrücken. Mhm. Ganz unterschiedliche Leute da. Und als Oasis lief, da haben sich wirklich alle getroffen. Da ist keiner irgendwo weggeblieben, sondern das ist, ne, deswegen war das dieser Song, der mir auch so als erstes eingefallen ist.
Ja, verstehe ich.
Hast du zwei Songs von anderen, wo du sagst, oh Mann, die sind so gut, die hätte ich gerne selber geschrieben?
Boah. Ich glaube so, ich hatte noch nie den Gedanken, glaube ich, dass ich gerne einen Song geschrieben hätte. Aber nee, ich glaube nicht. Also ich habe sehr viele Songs, die ich sehr gut finde natürlich, aber ich finde die, glaube ich, gut, weil ich die nicht geschrieben habe. Weil oft ist es so, dass ich Songs so richtig toll finde, wenn ich das höre und also wenn jemand etwas formuliert, das ist ja oft so, ne, in Songs, aber auch in Büchern, wo jemand es schafft, ein Gefühl oder einen Lebensumstand in Worte zu fassen, wie man es selbst nie auf die Idee gekommen wäre, aber sich dann trotzdem total daran wiederfindet. Und das mache ich sehr gerne, deswegen, also das habe ich, glaube ich, nicht bei echten Songs. Wenn, dann hätte ich das bei so Songs, wo man weiß, okay, da steckt jetzt kein hoher künstlerischer Anspruch drin. Zum Beispiel den Telekom-Jingle, dieses da-da-da-da-da, das hätte ich gerne geschrieben, weil ich glaube, wenn, also ich glaube, das gibt absurd viel GEMA. Weiß ich nicht,
ja, ich denke,
ob es das
auch
gibt. Das, sowas hätte ich vielleicht gerne geschrieben. So, wo man so natürlich so, das ist wahrscheinlich schon schwierig, so einen Jingle zu schreiben. Es ist extrem schwierig, glaube ich, so einen Jingle zu schreiben mit zwei Tönen, der so ikonisch ist. Aber wenn ich mit so einem kurzen Track zwei Töne so viel Geld verdienen würde, dass ich richtige eigene Musik machen kann, das würde ich feiern. Also sowas vielleicht.
Ja. Ja, ich bin ja kein Musik- oder kein Songwriter und schreibe keine Songs, aber man geht dann halt, wie du es auch gesagt hast, ne, von so einer emotionalen Nähe aus zum Song, entweder von der Melodie her, von der Instrumentierung oder vom Text. Bei mir wäre es einmal Something von The Beatles, eigentlich von George Harrison geschrieben. Ja, und mein absoluter Lieblingstrack, würde es den nicht geben, dann hätte ich den wahrscheinlich schreiben müssen. Das ist von den Simple Minds, Don't You Forget About Me. Also, ich sag mal so, die hätte ich gerne geschrieben. Also, und wenn es die nicht gegeben hätte, dann hätte ich sie schreiben müssen. Irgendwie, wenn das so verständlich ist.
Ja, verstehe.
Ja, ich danke dir für deine Ausführungen, für deine Tipps zum Anhören, zum
Einhören. Ja, gerne, Dito.
Für mich. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich würde so ein bisschen, bevor wir zum Album kommen, ja, gerne 11 Jahre zurück. 2015. Habt ihr euch gefunden, habt ihr euch gegründet.
Ja.
Und ich formuliere es mal so ein bisschen nicht so ganz festlegend, aber musikalische Herkunft liegt halt in Münster. Mhm. Habt ihr euch als Studierende getroffen, genau. Münster, also ist ja finde ich, häufig unterschätzte Stadt, was Bands anbelangt, aber ich habe mir mal so ein paar rausgesucht. H-Blocks gerade neu rausgekommen im Album, Mr. Irish Bastard, Ska ganz groß, Dr. Ringding. Ich glaube, Long Distance Calling kommt auch aus Münster. Die bringen demnächst auch ein neues Album raus oder haben es rausgebracht. Kommt auf jeden Fall. Und eine ganz neue Band, Malheur. Sagt ihr das vielleicht was? Oder sagen die da
ja,
was?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Merten ist ein guter Freund von mir.
Ja. Ja, Merten war ja auch mal beim Plattensprung. Damals noch Album der Woche. Ja, genau.
Ja, weiß ich.
So, und dann hat euch eure Reise ja hin zu einem US-amerikanischen Label geführt, mit Auslandtouren und so weiter. Bleiben wir mal im Jahr 2015. So, welchen Anteil hat Münster daran, dass ihr so geworden seid, wie ihr jetzt seid?
Ganz großen, würde ich sagen. Also wir sind ja hier, haben uns hier gegründet, weil wir uns alle auf Konzerten kennengelernt haben. Also wenn man 2015 in Münster auf Shows gegangen ist als Punk-Fan, dann war man in der Baracke, man war im Café Lorenz, in Gleis 22, also in der Sputnikhalle, im Sputnik-Café. Das sind alles so Orte, die es jetzt größtenteils auch noch gibt. Also das Café Lorenz gibt es also in der Form. Finden da keine Konzerte mehr statt. Aber also es gab eine ganz, ganz aktive Szene von Musikschaffenden, aber auch Veranstaltenden und auch Leuten, die einfach so gerne auf Konzerte gegangen sind, dass man das Gefühl hat, es gibt wirklich eine richtige Szene hier. Vor allem also geprägt durch Bands wie zum Beispiel Snare Set, Idle Class damals noch ganz viel, oder Notions, Great Escapes, also wirklich 10 Bands, die ich dir aus Münster hätte nennen können, die selbst Musik veröffentlicht haben, die aber auch auf Tour gegangen sind viel und die auch miteinander sehr viel getourt sind und aber auch selber auch dann in Münster Konzerte veranstaltet haben, wo man dann Bands aus UK zum Beispiel eingeladen hat oder allgemein einfach also viele Konzerte und so eine Konzertkultur hatte. Und das war so der. Also so das Umfeld, wo wir uns gegründet haben, wodurch wir quasi auch sehr schnell angefangen haben, Shows zu spielen außerhalb von Münster. Also ich glaube, unsere erste Show in Münster war nicht unsere allererste Show überhaupt, sondern es war vielleicht unsere, ich muss jetzt lügen, vielleicht die 8. oder 9. Show. Also wir wollten quasi erstmal üben, bevor wir zu Hause spielen. Und so ein bisschen dieses Selbstverständnis, dass man sagt, ja klar, okay, na klar spielen wir in Dortmund oder na klar spielen wir irgendwie in München oder so. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstverständlichkeit, dass man das halt so macht als Band, das haben wir uns halt irgendwie sehr viel abgeschaut von den Münster-Bands, aber auch von Bands von außerhalb. Also sowas, zum Beispiel eine Band wie The Dead Notes aus Freiburg haben da eine große Rolle gespielt und so allgemein die so verschiedene Musikszenen, so auch in Braunschweig zum Beispiel. Da waren überall also ähnlich alte Menschen, die ähnliche Dinge gemacht haben. Und ich würde diese Zeit also so als, also das war auf jeden Fall so sehr prägend, dass wir halt da gelernt haben, wie man eine Band ist, wie man selber. Es ist jetzt ein bisschen Stereotyp, aber wie man selber Konzerte bucht, wie man überhaupt live zusammenspielt, was man braucht, wenn man eine Tour spielen möchte, wie man sich selbst eine Tour bucht und so. Also es sind alles so Sachen, also die wir da gelernt haben in dieser Zeit und aus dieser Szene raus. Und ich glaube, dass uns das ganz oft den Arsch gerettet hat als Band. Dass wir theoretisch wissen, wie man alles selbst macht, weil wir es eine sehr lange Zeit lang alles selbst gemacht haben. So. Ich finde zum Beispiel, weil wir jetzt also das Glück haben, dass wir ein sehr großes, also obwohl das Team ist gar nicht so groß, aber wir haben jetzt ein kleines, aber irgendwie sehr ausführliches Team, so würde ich es behaupten. Also wir haben jetzt eine Booking-Agentur, wir haben ein Label, wir haben jemanden, der das Management macht und so weiter, aber also wir verstehen, was die arbeiten. Also wenn mir jetzt jemand sagt, er bucht uns eine Tour, dann weiß ich, was diese Person tut. Oder wenn jemand sagt, er bringt jetzt eine Platte raus, dann weiß ich, was das beinhaltet. Und ich habe das Gefühl, dass wir dadurch einen ganz, ganz starken so einen Bullshit-Detektor entwickelt haben. Also die Leute, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, das sind alles Leute, denen wir wirklich ganz, ganz doll vertrauen, weil wir das Gefühl haben, die verstehen auch, wovon sie reden und die verkaufen, also die haben ein echtes Interesse zusammenzuarbeiten. Aber ich finde, also, das kennst du ja vielleicht auch, man trifft ja immer wieder mal Menschen so in diesem Musikkontext, die einem ganz viel erzählen wollen, wo man also irgendwann auch merkt, so, ich glaube, das ist viel heiße Luft, die da passiert. Und als Band triffst du sehr viele von solchen Menschen, die versuchen, also, das will ich gar nicht so negativ klingen lassen, weil ich glaube, das macht man halt am Anfang, wenn man sich versucht, irgendwie aufzubauen, dass man ganz, also so viele Kaltkontakte anschreibt und so. Aber ich glaube, oder auch wenn man Leute trifft auf Konzerten, finde ich, hat man schnell ein Gefühl dafür, ob man jetzt gerade weiß, also ob man der Person irgendwie, ob man das für voll nehmen kann oder nicht. Das behaupte ich jetzt einfach mal von mir. Aber ich hab das Gefühl, dass wir das da gelernt haben und deswegen wir jetzt irgendwie so ein cooles Team um uns rum haben können, das irgendwie cool, also mit dem wir cool zusammenarbeiten können. Weil ich glaube, ja, ich glaube, es fällt einfacher, so ein Team zusammen zu führen oder zusammenzuhalten, wenn man weiß, worüber man spricht.
Ist das dann auch der Grund, dass ihr sagt, okay, wir machen die Produktion, das Aufnehmen im kleinen Kreis, viel in Do-it-yourself?
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist, glaube ich, eher eine künstlerische und pragmatische Entscheidung beiderseits. Pragmatisch, weil wir halt ein Proben aufnehmen und wir einfach hinfahren können, wann wir wollen. Wir müssen jetzt nicht jeder 4 Wochen Urlaub nehmen und wir fahren irgendwo ins Studio und schließen uns so ein. Das müssen wir nicht machen, zum Glück. Und zum anderen aber auch so eine, also wie cool das ist, dass wir, also wir haben das ganze Album also alleine in unserem Proberaum aufgenommen. Wie viel künstlerische Freiheit dir das auch gleichzeitig gibt, weil du keinen, also du hast nicht im Hinterkopf, oh, ich muss jetzt nochmal 300 Euro zahlen, wenn wir jetzt hier nochmal einen Tag länger machen müssen, so, sondern man nimmt sich dann irgendwie viel mehr Zeit, Sachen einfach auszuprobieren. Ich glaube, es ist eher so aus dieser Perspektive. Nicht, weil wir, also wir hätten auch voll Lust, das nochmal mal wieder anders zu machen, glaube ich. Einfach für kreativen Input so. Ich glaube, es ist eher eine kreative Entscheidung.
Erleichtert aber, glaube ich, auch das Leben neben der Band, oder? Wenn der eigene Proberaum da ist, wenn man nicht buchen muss und angewiesen ist auf Zeiten im Studio, die irgendwann mal frei sind.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so eine Sache, die, also ich glaube, wir mussten und wir müssen auch immer noch ganz sehr darauf achten, wie wir unser restliches Leben mit der Band so in Einklang bringen. Und Flexibilität auf beiden Seiten, also im Privat-, Arbeits- und Bandleben, ist auf jeden Fall eher schwierig. Also je mehr Flexibilität wir uns da irgendwie erkämpfen können, desto besser ist es irgendwie.
Ja, es ist interessant, die Frage sollte oder hatte die Intention, in eine ganz andere Richtung zu gehen. Da lenke ich noch mal eben kurz hin. Ja, wenn man liest, wie euer Sound beschrieben wird, dann wird von Emo gesprochen, dann wird von Hardcore gesprochen. Beim neuen Album wird davon gesprochen, ja, dass ihr jetzt so mit in den Alternative Rock hineinkommt. Hat euch Münster dahin geprägt, dass ihr Emo-Hardcore spielt? Oder ist das letztendlich eine DNA, die auch hätte woanders passieren können? In Nürnberg, in Würzburg, in Leipzig?
Ich glaube schon. Also ich glaube, es hätte auch woanders passieren können, weil wir alle so, also weil das die Musik ist, die wir selber gut finden. War jetzt ein glücklicher Zufall, dass quasi die Münster-Szene auch viele Bands hat, die auch so eine, also auch diese Art von Musik gemacht haben. Das hat es auf jeden Fall eher noch verstärkt. Und früher waren wir auch gar nicht so sehr im Emo behaftet. Glaube ich, wir waren, also vor allem so Bands, die uns am Anfang beeinflusst haben, waren sowas wie The Flatliners oder so The Menzingers und sowas. Was ja schon auch irgendwie Emo ist, aber also ich würde sagen, eine andere Generation an Bands.
Dieses und das letzte Album To Figure Out sind da jetzt bei Pure Noise Records in den USA rausgekommen. Mhm. Was hat sich dadurch verändert? Weil vorher war es ja, war es ein eigenes Label oder war es Do It Yourself rausgebracht?
Davor waren wir bei Endhits Records. Ich weiß nicht, ob ich das was sage. Okay. Das ist das Label, wo Hot Water Music, Boy Sets Fire, Stick to Your Guns, Terror und sowas haben da eine Zeit lang veröffentlicht. Es hat sich ganz viel verändert. Also eher nach außen hin, weil wir gemerkt haben, weil das Label wirklich deutlich größer ist als alle Partner, mit denen wir vorher zusammengearbeitet haben und sich dadurch ganz viele Türen geöffnet haben, also vor allem tourmäßig. Also das Label hat uns geholfen, auf ganz viele nationale, aber auch internationale Touren draufzukommen als Support. Also wir waren mit Spanish Love Songs auf Tour, mit Knuckle Park, mit Firestrong, mit Arm's Length, mit Newfound Glory, also wirklich vielen, vielen, ja fast schon Helden, würde ich so formulieren. Und das hat uns, also wenn man das jetzt so unverblümt sagen darf, das hat uns auch wirklich deutlich größer gemacht. Also die letzten zwei Alben haben viel, viel mehr Leute mitgekriegt, kommen jetzt massiv mehr Leute auf Konzerte, als es noch vor 5 Jahren der Fall war. So. Und ich, also das ist natürlich nicht alles nur auf das Label zurückzuführen. Also es sind immer, glaube ich, ganz viele Dinge, die da so zusammenkommen müssen. Ich glaube, da muss quasi jeder Teil oder jeder Teil, den man da versucht anzugehen, bei so einer Albenveröffentlichung, da muss man irgendwie auch mit einer Portion Glück irgendwie, muss fleißig genug sein und dann auf eine Portion Glück stoßen, so, damit das irgendwie fruchtet. Aber also nicht zu verkennen, glaube ich, dass das Label auf jeden Fall auch deutlich begünstigt hat, so dass es jetzt mehr Leute auf dem Schirm haben. So nach innen herein, so die Art, wie wir zusammen arbeiten und sowas planen oder wie wir Sachen veröffentlichen, das hat sich eigentlich fast gar nicht verändert. Das ist, was ich vorhin meinte, irgendwie, ne? Also, ich kenne natürlich jetzt nicht super viele Labels, ich habe jetzt aber bei ein paar Labels irgendwie ein bisschen Einblick gewinnen können und ich glaube, also das Sprichwort geht ja irgendwie, alle kochen auch nur mit Wasser. Heißt das so? Ich glaube schon. Mhm. Also letztendlich ist es immer das Gleiche. Man redet immer über das Gleiche. Man redet über, wann veröffentlichen wir das Album? Welche Vinylfarben findet ihr schön? Was denkt ihr, was sollen wir machen außenrum? Auf welche Tour wollen wir versuchen zu kommen? Das sind eigentlich immer die gleichen Gespräche. Aber wie gesagt, der Unterbau war so ein bisschen anderer.
Sind die auf euch zugekommen oder habt ihr offensiv den Kontakt gesucht?
Ganz gute Frage. Also wir arbeiten mit Mirko von Uncle M zusammen. Der war am Anfang, war der quasi unser Label. Und seit dem zweiten Album ist er quasi in so einer Management-Position mit dabei. Wir nennen das nicht offiziell so, aber also jetzt, das ist auch so ein langweiliger Musikindustrie-Sprech. Aber letztendlich ist er eine Person, die quasi ganz viel für uns mitorganisiert. Und Mirko hat ganz lange die Promo für Pure Noise in Deutschland gemacht, sodass er quasi das Label und auch die ganzen Leute da sehr gut kannte. Und ich glaube, dass das Label einfach Lust hatte, was mit Mirko zusammen zu machen. Also, weil die dann quasi länger nichts mehr zusammen gemacht hatten nach der Pandemie, glaube ich. Und die hatten einfach Lust, irgendeine Band zusammen mit Mirko zu machen. Und glücklicherweise waren wir dann quasi an dem Moment so weit, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt ein neues Album. Und das also würde von unserer Seite auf jeden Fall schon irgendwie so Sinn ergeben, weil wir in Deutschland so ein bisschen nicht an unsere Grenzen gestoßen sind. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Aber also wir waren quasi an dem Punkt, wo es für uns Sinn ergeben hätte, jetzt ein neues Label zu suchen. Und ich glaube, das war so auch wieder so eine Verzahnung von glücklichen Zufällen so nebeneinander. Also ich glaube, Pure Noise hatten Lust, was zu machen mit einer deutschen Band. Mirko hatte einen guten Kontakt zu denen und wir haben quasi gerade ein neues Album geschrieben und haben ein neues Label gesucht, das vielleicht auch ein bisschen internationaler war. Und das ist dann quasi so zusammengefallen, dass es dann gut gepasst hat.
Seid ihr dann auch auf dem amerikanischen Markt vertreten? Das heißt, werden eure Platten dort auch veröffentlicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind vor allem in den USA, in England und halt in Europa gut vertreten. Mittlerweile auch in Japan über so ein Distro, aber das ist, glaube ich, so, ich würde das jetzt nicht Liebhaberei nennen, aber es gibt halt ein japanisches Label, das sehr viel lizenziert von großen US-Labels und das ist unter anderem Pure Noise. Aber genau, also hauptsächlich in den 3 Ländern, also oder in 3 Gebieten, besser gesagt.
Letztes Jahr wart ihr, glaube ich, auf Tour in den USA, ne?
Nee, wir waren noch nie auf USA-Tour. Wir sind jetzt echt schon oft in UK, aber wir versuchen immer irgendwie rüber zu kommen, aber es ist halt aktuell ein bisschen schwierig. und wir warten halt so auf das richtige Angebot zur richtigen Zeit, so ein bisschen.
Ja, guck mal, dann habe ich mich doch blenden lassen von Setlist FM, die Tourdaten in den USA im Oktober, November 25 mit euch als Band in Verbindung bringen.
Interessant. Gucke ich später mal nach. Bin ich auch interessiert.
Würdet ihr sagen, ja, das ist etwas, was wir aufgrund der politischen Situation wirklich ernsthaft abwägen müssen, mit allen Vor- und Nachteilen in die USA zu reisen?
Also meine Schwester wohnt in den USA und ich war jetzt erst vor kurzem dort und ich muss sagen, natürlich ist es so, macht es Dinge nicht einfacher, vor allem was Visum angeht, es ist teurer geworden, es dauert länger, glaube ich, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, aber grundsätzlich ist es jetzt etwas, was wir schon machen wollen, weil wir auch wissen, dass, also wir haben ja sehr, sehr viele Freundinnen dort und irgendwie auch, ich glaube, wir, also, das ist immer dieses klassische Come to Brazil unter irgendwelchen Postings, aber ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die immer wieder fragen, ob wir mal rüberkommen wollen. Und ich glaube, früher oder später wollen wir das wirklich machen. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage von Timing und von, ja, vor allem von Timing. Von Timing und von Geld, ehrlich gesagt. Weil die Frage ist auch nicht, Frank, ob wir Geld verlieren auf dieser Tour, sondern die Frage ist nur, wie viel Geld wir verlieren.
Ja. Ja, gut. Es gibt ja Bands, die dann ganz bewusst sagen, wir nehmen keine Instrumente mit, sondern schauen, dass in den Venues, wo man dort spielen kann, vielleicht befreundete Bands sind, wo man Gitarre, Bass, Schlagzeug übernehmen kann, um da letztendlich vielleicht auch Geld zu sparen.
Ich glaube, die Instrumente mitzunehmen ist wirklich noch das günstigste von allem. Leider.
Okay.
Ja.
Ja, meine Erfahrungen sind da sehr begrenzt. Vieles ist halt plakativ aus den Medien, ne? Was weiß ich, sei es die Durchleuchtung der sozialen Profile, die man hat in den letzten 5 Jahren,
ja.
Und was weiß ich, willkürliche Befragungen an Flughäfen, also all das, was man so plakativ irgendwie auch in den Medien kriegt.
Ja, ja.
Und jemanden gesprochen, der jetzt konkret da war und berichten kann, habe ich auch noch nicht.
Ich kenne ein paar Bands, aber mit denen habe ich jetzt auch nicht so explizit gesprochen.
Ich denke mal, nach einer halben Stunde macht es Sinn, aufs Album zu sprechen zu kommen. Ich habe für mich mal so zusammengefasst, 3 Themenfelder in diesem oder in den Songs. Einmal geht es so ein Stück weit um mentale Gesundheit, würde ich sagen. Also habe ich so rausgelesen, um Entfremdung im Zwischenmenschlichen und ein Stück weit auch um Selbstzweifel. So, das waren so 3 Schlagwörter, die ich da für mich so herausgehört habe, herausgelesen habe aus den Texten. Mhm. Auch wenn das sehr emotionale Themen sind, habe ich durchaus das Gefühl, dass das Album relativ reflektiert ist, aber ungeschönt zeigt, was so in einem vorgeht. Da war für mich so die Frage, gab es da einen autobiografischen, emotionalen Auslöser für dieses Album? Entweder bei dir oder bei euch, je nachdem, wie ihr dann auch so Richtung Songwriting unterwegs seid.
Also das gab es, also viel der Platte ist sehr autobiografisch. Auch wenn das quasi eher so eine Verschmelzung ist von vor allem Julius und mir. Also Julius schreibt, der spielt bei uns Gitarre und singt auch. Der hat so die Hälfte der Songs geschrieben, so Pi mal Daumen, und nicht die andere Hälfte. Und viel davon haben wir dann auch zusammengeschrieben. Viel von den Themen, um die es geht, würde man, glaube ich, klassischerweise so Coming of Age nennen mittlerweile. Weil wir jetzt alle, ja, wie gesagt, 11 Jahre in dieser Band spielen. Wir sind auch irgendwie, wir sind jetzt nicht mehr Anfang 20. Und so langsam, also holt einen das Leben außenrum nicht ein, aber es wird einem auf jeden Fall sehr viel bewusster, weil so ein ganz wiederkehrendes Thema auf dieser Platte ist, dass man merkt, dass so Leute um einen herum, mit denen man aufgewachsen sind, jetzt auf einmal anfangen, Kinder zu kriegen und irgendwie anfangen, Häuser zu bauen. Und wenn man sich so trifft und fragt, was so passiert, dann sagt man selber halt, na gut, ich fahre jetzt irgendwie 3 Wochen auf Tour und spiele irgendwie 2 Wochen in England, was erstmal cool klingt, aber in Realität regnet es da halt jeden Tag und wir spielen irgendwie um 19 Uhr und dann sitze ich irgendwie den nächsten Tag wieder 5 Stunden im Auto so und die andere Person erzählt dann, na gut, ich habe jetzt mein 2. Kind bekommen und jetzt ein Haus gebaut so und das heißt gar nicht, dass das eine oder das andere irgendwie besser oder adäquater ist für ein Alter. Ich glaube, jeder fährt halt so, wie das für sich selbst passt, glaube ich. Ich glaube, das ist unterm Strich. Ich habe das jetzt, glaube ich, sehr, sehr lapidar die Quintessenz des Albums gesagt. Also letztendlich geht es darum, dass man rausfindet, jeder macht einfach so, wie man selbst das Gefühl hat, wie man sein Leben gestalten will, solange man irgendwie versucht, damit glücklich zu werden oder vielleicht glücklich zu sein. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Also ihr schreibt ja, Brittle Bond ist das, ne? Genau, my friends, they got their shit together. Also die haben ihren Scheiß schon zusammen. Ja. Was sich für mich jetzt eher nicht neutral anhört, allein durch das Wort Shit. Aber wenn ich in die Songtexte dann schaue, steht dann als Abschluss in dieser Zeile, while watching other people's progress. Das ist ja schon wieder sehr sachlich anhört. Ja. Ne? Also ne? Ich gucke mir ihre Entwicklung an. Na, auf der einen Seite ist es mit Sicherheit was Nerviges zu sehen. Andere sind vielleicht schon weiter oder die sind da, wo ich vielleicht auch irgendwann mal hin möchte. Aber bei mir dauert das noch 10 Jahre oder noch länger. Aber letztendlich ist das ja, muss man es ja, glaube ich, als neutralen Prozess bei den anderen sehen. Was hat ja mit einem selber nichts
zu tun. Das stimmt. Und ich glaube, dass, also das, was auf dem Album so ein bisschen ambivalent klingt, das ist halt auch in Realität so, finde ich. Weil ich finde, ich schwank immer dazwischen, zwischen, oh, das ist alles in Ordnung, wie es ist. Jeder hat so seinen eigenen Rhythmus und jeder macht halt so, wie es für sein eigenes Leben passt. Aber man ist ja trotzdem nicht ganz frei davon, sich zu vergleichen und so irgendwie zu überlegen, boah, krass, der ist jetzt irgendwie 3 Jahre jünger als ich und der hat jetzt das und das in seinem Leben schon erreicht oder ist jetzt an diesem Punkt in seinem Leben, wo ich eigentlich auch gerne mal wäre. Also da ist man ja trotzdem nicht ganz befreit von. Ich glaube, dass man zwischen diesen zwei Punkten immer so ein bisschen hin und her schwankt. Und dann am Ende, zumindest ist die Erzählung des Albums so, dass man am Ende aber das für okay befindet. Also, dass es in Ordnung ist, dass einfach unterschiedliche Leute unterschiedliche Leben leben. So. Und jeder in seinem Tempo leben muss. Und man versucht, sich anzugleichen, wenn man sich gern genug mag. So.
Genau, ich glaube aber, wenn man sich selber gerne genug... Ach so, und meinst du die anderen gerne genug mag? Okay. Genau. Und zu dem Punkt, was du gerade sagtest, hatte ich heute Morgen auf der Arbeit dann auch. Wir sind gestern wieder angefangen zu arbeiten. Ich arbeite in der Schule und dann die Kollegen erzählen dann auch. Und dann waren welche auf Madeira, da waren welche am Bodensee und erzählten dann, wie toll das ist. Und ich habe auch irgendwann erzählt, ich sage, ich war 2 Wochen zu Hause. Ich habe viel gelesen, ich habe viel Musik gehört, war alles gut. So, und dann passiert aber im Kopf, nicht nur bei mir was, sondern es passiert ja auch bei den anderen was, die dann sagen, wie, du warst nicht weg. Mhm. So, das heißt, ich muss mich dann rechtfertigen, dass ich dann, ich nenne es mal Low-Life geführt habe, nämlich mit den Sachen, die mich eigentlich zufrieden machen und die nicht verstehen können. Also die wollten mir das letztendlich aufdrängen, warum ich nicht in Urlaub gefahren bin. So, von daher verstehe ich das ganz gut. Auf der einen Seite darf man sich davon überhaupt nicht einschüchtern lassen, was andere machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, und das finde ich ist ein ganz schwieriger Punkt, sich davon zu trennen und zu sagen, okay, ich finde dich trotzdem okay.
Ja.
Auch wenn du mir jetzt gerade erzählt hast, dass du meinen Lebensstil, dass ich nicht in Urlaub war, so relativ fragwürdig findest.
Ja.
Ja, und das ist ein wichtiger Punkt und das ist, glaube ich, ein schwerer Punkt.
Total schwer. Mir fällt das auch sehr schwer.
In Brittle Bond und in Synchrocise gibt es einmal 10 Years Ago, also eine Zeitangabe, und When We Are Young in the Summer 22. Bezieht sich das auf persönliche Erlebnisse?
Ja, auf jeden Fall.
Sommer 22 ist ja nun auch noch nicht so lange her.
Das stimmt. Also es wäre jetzt unfair, glaube ich, wenn ich den Namen der Person sage, weil das, glaube ich, sehr eindeutig werden würde. Aber das ist sehr autobiografisch und es ist sehr so... Also manchmal, wenn wir zum Beispiel Songs von der Eat My Sau spielen, das ist das erste Album, was wir rausgebracht haben, erinnere ich mich halt daran, so was so mein soziales Umfeld war vor, wie alt ist das Album denn jetzt, vor 7 Jahren. Und ein paar von diesen Freundschaften oder Beziehungen, die ich irgendwie so damals geführt habe, die sind in diesen Songs so ganz stark verankert. Und das ist jetzt bei dem neuen Album auch so. Also bei dem neuen Album geht es eigentlich auch viel um so langjährige Freundschaften und langjährige zwischenmenschliche Beziehungen. So. Ja, das ist, glaube ich, sehr konkret.
Und mit der jugendlichen Naivität, die ja auch in einem Song angesprochen wird, ist das eher so diese Kritik dann an dich selber oder dieser Gedanke, war ich jugendlich naiv oder bezieht sich das dann auf ein Gegenüber, egal wer das ist?
Eher auf sich selbst. Also der Song geht so ein bisschen darum, dass man eine Person, zu der man immer aufgeblickt hat, das erste Mal verletzlich sieht. Es ist ein deutscher Satz. Also, dass man das erste, also, wo man immer jemanden für, also die Person hat immer alles im Griff, immer unter Kontrolle, die weiß, was zu tun ist, wo man das erste Mal sieht, dass das nicht der Fall ist. Und dass die Naivität, das geglaubt zu haben, dass das aber nicht bedeutet, dass die andere Person jetzt herabgewürdigt ist. Also, das ist nichts Schlechtes, dass jemand auch mal sich verletzlich zeigt, sondern dass man eher eigentlich versteht, dass es was Gutes ist. So, dass das Ziel nicht sein kann, immer unverletzbar auszusehen und unbesiegbar zu sein, sondern dass das Ziel eigentlich sein müsste, also noch mehr Verletzlichkeit zuzulassen, weil das ja auch eine Stärke sein kann. Also so ist das gemeint.
Also quasi die jugendliche Naivität ist zu glauben, dass jemand, der stark ist, nicht verletzt sein kann.
Ja, genau.
Synchronized, da fiel mir dann, es geht dann darum, dass die Uhren gleich ticken und irgendwann letztendlich auseinandergehen. Ich hoffe, du verzeihst, was mir als erstes eingefallen ist dazu, welcher Vergleich.
Was denn?
Es gibt einen Song von Andreas Burani, aha, der heißt Auf anderen Wegen. und da heißt es dann als Textzeile, mein Herz schlägt schneller als deins. Also das war so, das tut mir leid, dass dieser Vergleich kam. Oder vielleicht ist es ja auch, muss es mir auch gar nicht leid tun.
Ich glaube, es muss dir gar nicht leid tun.
Das ist nämlich auch so thematisiert. Es ist ja auch so thematisiert, ne, dass wenn das nicht im gleichen Takt ist, dass man sich letztendlich ja voneinander entfernt.
Weißt du, was ich, also ich habe manchmal, habe ich so ganz, ganz, ganz genaue Erinnerungen aus meiner Schulzeit. Und ich war in Physik zum Beispiel nie so besonders gut. Ja, wobei es eine Lüge. Also ich war in Physik schon gut, aber es war jetzt nicht mein Lieblingsfach. Und unser Physiklehrer hat uns auf Oberstufenniveau versucht zu erklären, was die Relativitätstheorie von Einstein ist. Und ich habe es, glaube ich, auch nur auf diesem Oberstufenniveau verstanden. Aber es gibt, das hat er uns damals erzählt, es gibt ein Paradoxon, das nennt sich das Zwillingsparadoxon, was quasi so, worum es um Lichtgeschwindigkeitsreisen geht und um Zeitreisen letztendlich. Also, dass die Zeit von, also wenn sich zwei Zwillinge auf der Erde trennen und der eine fliegt in Lichtgeschwindigkeit quasi weg und kommt dann zurück, dass die beiden aufgrund der Relativitätstheorie, keine Ahnung warum genau, dass einer von beiden älter ist als der andere. Und ich muss aus irgendeinem Grund an genau diese Physikstunde denken und daraus ist diese Songzeile entstanden. Also, dass man sich in unterschiedlichen, also dass man unterschiedlich tickt einfach, dass man anders schnell lebt oder so. Und dass man sich deswegen auseinanderlebt. Aber für einen ganz kurzen Moment hat es so ausgesehen, als wäre man gleich schnell. Also weißt du, wenn man sich die Linien kurz kreuzen, an dem Punkt, wo sie sich kreuzen, kann man sich kurz einbilden, dass man jetzt zusammen weiterreist. Aber eigentlich kreuzt man sich nur kurz. So, darum ging's.
Ja, das war sehr verständlich erklärt. Hast du gut aufgepasst.
Wahrscheinlich war es nicht ganz richtig, aber so habe ich es mir auf jeden Fall gemerkt.
Was war denn der schwierigste Song zu schreiben? Einmal vielleicht textlich, aber auch, da fehlt mir so ein Stück weit natürlich so die Band interner, die Zusammenhänge, das Gefüge, wie ihr, macht ihr erst Texte, macht ihr erst Musik, aber wo hattet ihr so ein bisschen, wo gab es Schwierigkeiten?
Also wir machen oft erst Musik und dann Text, versuchen das aber gleichzeitig zu machen, weil ich habe das oft so, dass ich einen coolen, also einen Riff habe, das ich cool finde, oder eine Melodie habe, das ich cool finde, und dann habe ich früher immer erstmal so Nonsense-Texte darüber geschrieben. Aber aus diesen Nonsense-Texten wieder rauszukommen, um was mit richtigem Inhalt zu füllen, das fällt mir extrem schwer. Also wenn ich mich einmal gesetzt habe, dann bleibt es meistens so. Und dann, ja, also eigentlich wäre das cool, wenn das jetzt wirklich was Cooles bedeuten würde, was ich hier gerade singe. Und das fällt mir schwer, deswegen versuche ich meistens beides zu machen. Also wenn ich jetzt schon mal eine coole Melodie im Kopf habe, dann will ich gar nicht einen Nonsense-Text schreiben, sondern ich versuche direkt irgendwas Richtiges zu schreiben. Und ehrlicherweise, die ganzen Songs, auch die jetzt thematisch ganz, ganz, also ich sag mal, sehr intim oder sehr emotional waren, zum Beispiel sowas wie Paradox Man, das ist mir gar nicht schwer gefallen, das zu schreiben, weil das halt, also das zu formulieren und das so zu singen, also das sprudelt so ein bisschen aus einem raus. Das Schwierige war eher, das mit den anderen zu besprechen, weil es ist ja quasi so, als würde man einfach mit Freunden über seine Probleme sprechen, und das ist jetzt nichts, was mir besonders schwer fällt, aber schon was ein bisschen Überwindung kostet. Also das war eher vielleicht ein Ding. Und musikalisch war alles schwierig. Also ich finde immer, der Anfang ist immer echt, also am Anfang ist man immer so euphorisch. Immer wenn ich einen Song schreibe, bin ich so richtig euphorisch. Denke, oh, das ist ein cooler Song, das ist auch richtig Spaß. Und dann geht aber erst die Arbeit los. alles, was so in, also ich würde sagen, dass einen Song zu schreiben, ist so die ersten 10%, wo man die Idee hat und den Song formuliert. Das ist einfach nur reine Freude. Und danach dieses einfach technisch sauber einspielen oder was heißt sauber, oder das so einzuspielen, wie man denkt, dass die Aufnahme sein muss, das ist ein Knochenjob. Vor allem, wenn man es selber aufnehmen muss. Das ist eigentlich, also musikalisch ist vielleicht sowas wie Youthfully Naiv, weil das ist, der Song hat so viele Parts, das war wirklich anstrengend, das zu machen. Aber also ungefähr so fällt es.
Ja, aber ganz schön, du hast vorhin mit einem Satz auch so ein Stück weit den Kern meiner Frage getroffen. Also du hast durchaus schön erklärt, warum Songs schreiben schwierig ist, beispielsweise die Musik, aber diese emotionale Schwierigkeit. Mhm. Ne, ich glaube, das war so, oder dahin ging auch die Frage so ein Stück weit. Ne? Sich zu öffnen, den anderen zu öffnen, beziehungsweise beim Schreiben wird da mit Sicherheit auch das eine oder andere in Bildern wieder hochploppen, in Segmenten wieder hochploppen, wenn man sich auf die Vergangenheit bezieht. Hattet ihr beim Aufnahmeprozess oder beim Songwriting-Prozess so einen persönlichen Lowpoint oder einen Lowpoint als Band?
Den habe ich immer, wenn wir Schlagzeug aufnehmen. Weil ich, also wir haben das jetzt selber alles aufgenommen und meistens, also wenn Martin Schlagzeug spielt, dann nehme ich quasi auf. Und keine Ahnung, also jetzt nicht wegen des Schlagzeugspielens an sich, aber meistens machen wir es so, dass wir zuerst Schlagzeug komplett aufnehmen und dann Gitarre und Bass komplett aufnehmen und dann am Ende Gesang machen. Oder Song für Song. Und ich kann dir sagen, wenn man eine Woche lang nur Schlagzeug hört beim Aufnehmen, das ist ja im besten Sinne Krach. Das ist jetzt nicht so, als würdest du irgendwelchen Melodien und Harmonien zuhören. Sondern du hörst halt einfach jemanden am Tag 3 Stunden zu, wie er reinscheppert. Und nach 7 Tagen erschöpft das schon sehr, muss ich sagen. Sodass ich echt immer froh bin, wenn Schlagzeug durch ist, weil dann kommt der Part, wo es dann zu einem Song wird. So. Natürlich ist es komplett wichtig, dass man das macht, weil also das ist ja quasi das Fundament von allem. Aber rein dieses Auditive, sich 7 Tage Krach anhören, das ist echt immer anstrengend.
Gab es emotionale Tiefpunkte, wo ihr sagt, ey, jetzt können wir nicht mehr, jetzt müssen wir erstmal irgendwie, was weiß ich, 1-2 Tage Pause machen?
Gegen Ende, aber dann, also weil der Prozess sich einfach so lange wiegt. Da sind wir alle mürbe. Ich weiß, ich weiß nicht, wie oft wir zum Proberaum gefahren sind, um aufzunehmen. Ich kann es dir nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr oft hingefahren und das ist irgendwann, wird das auch so zu so einer Routine, weil wir immer nach der Arbeit hingefahren sind. Das heißt, ich habe Vollzeit gearbeitet, dann war ich 3 Stunden im Studio, bin nach Hause gefahren, bin schlafen gegangen und habe am nächsten Tag das Gleiche gemacht, für Wochen und Wochen hintereinander. Es war jetzt nicht so, dass es wegen den Inhalten auf der Platte irgendwie schwierig war oder so. Es war eigentlich eher positiv, wenn man ja dann darüber redet und irgendwie mit seinen Freunden irgendwie so darüber im Austausch ist. Das macht es eher einfacher. Aber ich glaube, es ist eher die technische Anstrengung, die Erschöpftheit, die dann irgendwann anfängt, so ein bisschen einzuzermürben. Aber je näher man ans Ziel kommt, desto mehr ist es halt auch so, oh, es ist gleich fertig, komm, dann lass uns jetzt einfach durchziehen. Wir können jetzt nicht 2 Wochen Pause machen, das heißt ja, dass es noch 2 Wochen lang dauert. Und dann merkt man aber, ach, es fehlt aber immer, also je tiefer man gräbt, desto mehr, ach, wie sagt man das? Also wo man gräbt, gräbt man tief. Und dann tun sich immer mehr Sachen auf, die man doch noch machen will und so, also es ist dann sowas, wo man dann am Ende so ein bisschen Erschöpfung hat, ja.
Habt ihr euch selber eine Deadline gesetzt, wann ihr fertig sein wollt?
Ja, wir haben gesagt, wir wollen es im März schreiben und wollten es dann eigentlich im Sommer abgeben, haben es dann aber letztendlich irgendwie im Oktober oder so abgegeben, glaube ich. Das hat es dann irgendwie schon auch stressig gemacht, aber es sind so Sachen, die wir uns selbst auferlegen. Also es gab jetzt niemanden, der vor allem jetzt labelseitig dir gesagt hat, ihr müsst es jetzt abgeben. So, das war es nicht, sondern es war eher, weil wir selber wollten, dass es halt vorbei ist. Wir wollten selber, dass es jetzt geschafft ist. So.
Also dann selber den Druck erzeugt, zu sagen, wir müssen, wollen das jetzt endlich abschließen.
Ja, da sind wir gut drin, uns selbst Druck zu machen.
Ich habe für mich, ich zeige dir das mal in die Kamera, vielleicht kannst du es erkennen. Ich weiß nicht, wie spiegelverkehrt. Du müsstest es wahrscheinlich genau von hier nach da lesen. Ja. Habe ich versucht, für mich beim Hören den Lowpoint herauszufinden, wo ich ihn sehe.
Ja, und?
Habe das dann irgendwie mal versucht, ein bisschen grafisch. Bei mir war der Lowpoint bei Forgive. Das war so der Tiefpunkt. Und dann ging es für mich wieder hoch, wobei ich bei Good Times nochmal wieder die Kurve leicht nach unten hatte. Aber es war jetzt kein Lowpoint mehr, also es ging nicht an die tiefste Stelle, sondern war für mich nochmal so ein Absacken nach unten. Mhm. Vielleicht habe ich einen Text falsch verstanden, interpretiert. Ich habe da nämlich nichts mit Good Times gesehen. Mhm. Beziehungsweise war für mich so ein bisschen die Frage, warum sind das Good Times? Bin aber schon bei Phantom Pain auch für mich in den Höhepunkt gegangen des Albums. Also auch von der Emotionalität her, von der Aussage her.
Ja, cool.
Wo siehst du denn deinen Lowpoint im Album?
Rate ich dir nicht. Also, als ich das Album geschrieben habe, also als wir das geschrieben haben, aber als ich quasi diese Idee vorgestellt habe, ich habe eine ganz starke Meinung, wo für mich persönlich der Lowpoint auf der Platte ist. Und dann haben wir das so besprochen mit allen und alle haben irgendwie was anderes gesagt. Manche haben das gesagt, was du gerade gesagt hast. Also ich finde, es ist das Schöne und das Coole ist ja, dass Leute Musik anders interpretieren und es zu was Eigenem wird. Und deswegen habe ich jetzt bei dieser ganzen Album-Kampagne oder wie auch immer du das nennen willst, also bei den ganzen Interviews und wenn ich mit anderen Leuten über die Platte gesprochen habe, habe ich beschlossen, dass ich das nicht sage, wo für mich dieser Lowpoint ist, weil ich will das gar nicht definieren. Ich möchte gar nicht, dass es so ein richtig und falsch gibt. Und ich finde das cool. Also ich kann jetzt zumindest sagen, mein Tiefpunkt der Platte ist ein anderer als für dich. Das macht es aber nicht weniger wahr, dass es für dich so ist. Also ich finde es sogar eher cool, dass du eine andere Interpretation davon hast. Das mag ich total gerne. Deswegen würde ich das offen lassen.
Genau, das hatte ich in einem Interview, glaube ich, auch gelesen, dass du mit ganz vielen Freunden und Bekannten drüber gesprochen hast, wo die letztendlich diesen Lowpoint sehen. Ist das denn wirklich so auch konzeptionell geplant in dem Album, dass es an irgendeiner für jeden selbst zu interpretierenden Stelle einen Tiefpunkt gibt?
Also es war jetzt nicht für jeden selbst zu interpretieren. Also eigentlich war es am Anfang schon so, dass ich gedacht habe, okay, das ist eine relativ eindeutige Sache. aber wir wollten es auf jeden Fall so machen. Also der Plan war, es gibt einen eindeutigen Tiefpunkt, es gibt einen Teil davor, wo es schlimmer wird und es gibt einen Teil danach, wo es wieder besser wird. Und so haben wir das Album auch geschrieben. Was ich jetzt cool fand bei dir zum Beispiel, ist, dass das schon durch einmal hoch und dann wieder runter ging. Ja, aber ich glaube, das ist ab dem Zeitpunkt, wo wir das Album veröffentlicht haben, also haben wir es zum gewissen Punkt auch gar nicht mehr so in der Hand. Ich glaube, wenn es Leute so interpretieren, das ist genauso valide, wie wir es eigentlich gemeint haben.
Stört dich der Begriff Konzeptalbum oder sagt ihr so selbstbewusst, ja, das ist ein Konzeptalbum, das ist von Anfang an so angelegt?
Mich stört das überhaupt nicht. Wir haben das sogar mit Absicht gewählt, das Wort für das Album. Mit Konzeptalbum habe ich früher mal was ganz anderes verbunden, mit so Rock, ich habe sowas aber so Rockopern von Queen. Sowas habe ich damit verbunden. Aber ich mag das total. Und es ist also eigentlich ist es ja wirklich im besten Sinne ein Konzeptalbum, weil wir uns vorher ein Konzept überlegt haben und dann ein Album geschrieben haben.
Ich finde den Titel, der ist ja eigentlich ein Stück weit hoffnungsvoll. Mhm. Is this the low point or the moment after? Natürlich mit Sicherheit, glaube ich, auch wieder eine Sache der Interpretation. The moment after kann ja eigentlich nur bedeuten, es geht hoch.
Mhm. Ja, würde ich auch so sehen.
So, und so gerät ja schon, wenn du das Gefühl hast, du bist ganz unten, es wird besser.
Genau so würde ich es auch sehen.
Das ist sehr hoffnungsvoll.
Also ich finde, der Albumtitel ist eine andere Formulierung der Frage, kommt das Schlimmste noch? Weil ich finde, kommt das Schlimmste noch, suggeriert einfach nur noch, es wird nur schlimmer. Und wie du sagst, wenn man das andersrum formuliert, dann gibt man ja die Perspektive, dass es auch irgendwann wieder besser wird. Und deswegen würde ich auch zustimmen. Auch wenn das Album ganz, ganz viel emotionale Schwere hat und ganz viele harte Momente hat, hoffe ich, dass es am Ende eigentlich hoffnungsvoll ist. Also es ist hoffnungsvoll gemeint.
Also so habe ich es für mich auch verstanden und interpretiert.
Das freut mich.
Present days goes away faster than the dreams you chase. I'm all right. Are you all right? Also erstmal die Erkenntnis, ich bin okay. Ne? Ich bin richtig.
Ja.
Im letzten Lied. And I think that I'm doing just fine. So, ich habe es ja irgendwie doch gut gemacht, dass es wieder aufwärts geht.
Ja, voll. Ja,
von daher finde ich das eine ganz hoffnungsvollen oder einen sehr positiven Abschluss auch im Songtext. Scheint erstmal wie ein Bruch, aber ich würde gerne dir eine Frage stellen. Mhm. Hat was mit dem Titel zu tun? Stell dir mal vor, jemand hört jetzt den Podcast, aber kennt das Cover nicht, der Platte. Wie würdest du das beschreiben, ohne einfach nur zu sagen, was drauf ist?
Erst mich ein bisschen ausholen. Also wir haben uns gewünscht, ein Cover zu haben, was zusammen mit dem Albumtitel irgendwie nochmal eine neue Ebene aufmacht. Und was ich damit meine ist, also auf dem Album ist eine Person zu sehen, die offensichtlich in einer schwierigen Lage ist. Es ist jetzt keine normale Situation, sondern es ist offensichtlich irgendwie eine Art von Notlage. Aber es ist zu erkennen, dass zumindest eine gewisse Form von Hilfe schon stattgefunden hat. Man weiß aber jetzt noch nicht, ist das Problem gelöst oder ist es gerade, also eigentlich genau das, was das Album, also eigentlich genau, was der Titel sagt. Man weiß nicht, wird es jetzt gerade noch schlimmer oder ist es gerade schon dabei, gelöst zu werden, das Problem. Also es ist ja eine Person in der Rettungsdecke, die irgendwie in der Natur oder am Straßenrand steht. Wenn man sich dann quasi so 7. Klasse Deutschunterricht überlegt, warum hat man eine Deckung, also in welchen Situationen im Leben hat man so eine goldene Rettungsdecke an? Meistens, wenn man irgendwie einen Unfall hatte oder wenn irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber oft hat man diese Rettungsdecke ja auch nicht selbst im Auto. Manche vielleicht schon, aber manche auch vielleicht nicht. Das heißt, es ist irgendwas Blödes passiert, aber zumindest ist die erste Form von Hilfe ist zumindest schon mal passiert. So.
Genau, und dieser Hintergedanke oder diese Gewissheit, der Mensch auf dem Cover mit der Rettungsdecke ist nicht alleine.
Mhm. Ja, höchstwahrscheinlich nicht.
So, das war, genau, aber das war für mich mein Gedanke, diese Person ist nicht alleine.
Ja.
Weil die Vorstellung, in einer Notlage zu sein, alleine zu sein und sich dann selber die Rettungsdecke umzulegen und trotzdem noch in dieser Notlage alleine zu sein, fühlte sich einfach nicht gut an.
Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich das nicht so wahrscheinlich, würde ich auch sagen. Das ist eher etwas, was man von einer anderen Person umgelegt bekommt.
Ja, genau. Was sich einfach für mich auch schöner und positiver anfühlt.
Ja.
Hattet ihr andere Motive zur Auswahl? War es irgendwie von Anfang an klar, genau das ist es? Kannst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte erzählen?
Ich habe das Foto selbst gemacht. Das ist meine Freundin auf dem Cover. Und wir haben wirklich ganz lange überlegt, also wir hatten das Albumkonzept stehen, wir hatten die Songs stehen und wir haben halt ganz lange überlegt, was auf dem Cover zu sehen sein sollte, dass das quasi mit dem Albumtitel zusammen Sinn ergibt. Ich finde das immer jetzt nicht wichtig, aber immer cool, wenn Bands das Albumcover so wählen, dass das mit dem Titel irgendwie zusammen funktioniert irgendwie. Und die Idee hat, also ich war einfach auf einem Spaziergang, also es war weder ein lang geplanter Fotoshoot oder so, sondern es war wirklich, ich habe mit einer kleinen Kamera, die ich in der Hosentasche hatte, habe ich quasi dieses Foto gemacht. Und das ist, glaube ich, einfach so, das hat sich deswegen so irgendwie so auch so richtig angefühlt, weil das halt nicht war, okay, wir buchen jetzt einen teuren Fotografen und suchen uns ein teures Studio mit einem coolen Konzept und setzen das dann um, sondern das war wirklich einfach meine Freundin in der Rettungsdecke am Straßenrand, so an einem Sommerabend. Und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das, worauf wir voll Wert gelegt haben, dass es sich irgendwie echt anfühlt. Es war jetzt keine echte Situation, aber es hätte es auch sein können, irgendwie. Und es gab eigentlich keine Alternativen dazu. Also es gab Alternativen aus der Fotoserie, die ich gemacht habe. Also es gab irgendwie noch so 2, 3 andere Fotos, die ich gemacht habe, die auch irgendwie cool aussahen, wo das Motiv aber mehr oder weniger das gleiche war. Nur die Perspektive war vielleicht ein bisschen eine andere. Und sonst hatten wir, glaube ich, gar keine anderen Vorschläge. Sondern, also als ich das dann in die Gruppe geschickt habe und den anderen vorgestellt habe und Emilia quasi das Artwork, also quasi das ganze Layout, aber auch die Farben und sowas gestaltet hat, da war irgendwie von Anfang an so das Gefühl, okay, das ist cool und das passt. Das hatten wir auch noch nie. Normalerweise waren wir immer so, ach, drei verschiedene Dinge überlegt, ewig hin und her überlegt. Dann haben wir am Ende das genommen, was am besten gefallen hat. Es war noch nie so, dass wir gesagt haben, okay, das ist der erste Vorschlag und das ist es direkt.
Ja, das ist spannend, weil ich finde auch durch das Unscharfe, durch das Verschwommene ist nochmal diese diffuse Situation zwischen dem Titel, den beiden Fragen im Titel Low Point oder schon der Moment danach, wird das nochmal ein bisschen deutlicher, weil es nicht so richtig greifbar ist, weil es verschwommen ist. Also ich finde das ganz spannend, wie es entstanden ist und wie gut das zusammenpasst.
Das freut mich. Ich bin auch ganz glücklich damit.
Das hat man dir beim Erzählen auch angemerkt.
Ja, ich bin auch richtig stolz, dass es irgendwie so ein Foto, also dass wir das selber gemacht haben, also dass Emilia das halt bearbeitet hat, aber dass das ein Foto ist, dass ich selbst gemacht habe. Das macht mich irgendwie auch irgendwie stolz, weil ich das irgendwie cool finde, dass wir die Musik selbst aufgenommen haben und so, dass wir trotz, obwohl wir jetzt irgendwie, wir haben vorhin lang über dieses große Label gesprochen, über das coole Team, das wir haben, aber dass wir letztendlich trotzdem irgendwie ganz viel, was auf der Kunstseite liegt, irgendwie selber noch gemacht haben. So.
Ja, beruhigt ja auch, dass man sich darauf fokussieren kann und darauf oder da in diesem Bereich auch ausleben kann.
Ja, stimmt.
Und ausprobieren kann.
Stimmt.
Wenn man den Background hat und die Sicherheit hat, dieses Netz zu nutzen. Ja. Wie würdest du Alternative Rock definieren?
Boah, ich glaube, gute Frage. Es ist irgendwie schon Gitarrenmusik, die aber wahrscheinlich entweder sehr beeinflusst ist oder erwachsen ist aus Subkultur. Die jetzt aber gar nicht mehr so subkulturell sein muss, finde ich. Also, bestes Beispiel, was wir vorhin auch gesagt haben, Rise Against. Ich würde sagen, Rise Against ist immer noch Subkultur verankert, aber es ist jetzt keine Subkulturmusik, die machen. Und vielleicht passt das auf Alternative Rock irgendwie. Wobei ich sowieso finde, dass Genre und Genrenamen total unscharf sind. Ich finde, wenn mir jemand sagt, er ist Post-Hardcore-Fan, dann kann das wirklich alles bedeuten. Das kann wirklich alles bedeuten. Und das Gleiche würde ich auch bei Alternative Rock sagen. Ich bin mir sicher, manche Leute würden uns auch als Alternative Rock bezeichnen. Und dann gibt es andere Leute, die bezeichnen uns als Hardcore. Und ehrlicherweise ist mir das auch gar nicht so wichtig. Ich glaube, was ich nur nicht will, ist, es gibt ja immer wieder Bands, die so behaupten, dass sie in keine Schublade passen. Ich finde es was Negatives. Eigentlich würde ich voll gerne in eine Schublade passen. Ich will eigentlich, dass Leute unsere Musik hören und ziemlich eindeutig sagen können, okay, das ist Punk oder das ist Emo. Ich finde es cool, wenn man sich festlegt und wenn man eindeutige Entscheidungen getroffen hat, irgendwie so. Auch wenn ich natürlich verstehen kann, woher dieser Anspruch kommt, zu sagen, man lässt sich, also man hat was komplett Neues gemacht, aber das ist bei uns überhaupt nicht so. Also wenn uns jemand sagt, ihr seid Alternative Rock, dann nehme ich das dankend an, aber also eigentlich denke ich, sind wir eine Punkband.
Ich finde, Alternative Rock ist seit den 90ern, wo mit Grunge, das wurde ja auch irgendwann in Alternative Rock reingepackt. Ich finde diesen Begriff relativ inflationär. Dass irgendwie alles, was ein bisschen anders als Rockmusik klingt, auch das könnte ich gar nicht definieren, Alternative Rock ist. Und ich habe deswegen gefragt, weil in ganz vielen Rezensionen ich dann immer auch gelesen habe, Emo, Hardcore, erwachsen geworden mit Anleihen im Alternative Rock.
Das habe ich auch oft gelesen.
Was ich überhaupt nicht so verstehen konnte. Und ich habe es auch irgendwie beim Hören nicht rausgehört und würde jetzt gar nicht sagen können, welcher Part ist denn da jetzt irgendwie Alternative Rock?
Das freut mich, dass du sagst, mir geht's auch so. Ich habe das auch sehr oft gelesen. Ich habe mich auch gefragt, ja, keine Ahnung, was die jetzt meinen damit, aber ist auch okay für mich.
Ihr habt, das sind eine Menge, ne? Die Videos, 5 Stück habt ihr rausgebracht.
Ja, stimmt.
Wo wir gerade bei dem Kreativen waren, auch mit dem Cover. Hattet ihr da Unterstützung? Habt ihr euch da jemanden dazu
geholt? Ja, voll. Das macht seit geraumer Zeit ein guter Freund von uns, der ist Mario, zusammen mit Freddy. Machen beide unter dem Namen Farbton-Videos, machen die sehr viele Videos für andere KünstlerInnen und aber auch für Festivals. Und mittlerweile sind wir so eingespielt, dass die genau wissen, was wir eigentlich für einen Look und was für Stilistik wir cool finden. Und dass wir uns gegenseitig so ein bisschen, also wir versuchen einfach einen coolen Ort zu finden und dann ist es mehr oder weniger ein Selbstläufer. Also früher war das immer noch so, dass wir uns zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, ja gut, wann passiert was und irgendwie welche Szene wollen wir dann wann machen und so. Aber also wir drehen jetzt ja auch nicht die aufwendigsten Musikvideos, muss man sagen. Wir drehen jetzt gar keine kleinen Filme in dem Sinne, sondern oft ist es einfach eine Band-Performance in einem coolen Setting mit coolen Perspektiven so. Weil ich glaube, also das ist, glaube ich, einfach nur, weil wir so angepasst sind an das, was gerade quasi wie Medien konsumiert werden. Und das passiert dann, also viel mehr müssen wir eigentlich auf Bandseite gar nicht machen, sondern Mario und Freddy überlegen sich dann irgendwie so einen Drehplan und ein Konzept und so und machen das dann relativ, also treffen sehr viele eigene Entscheidungen und wir finden es eigentlich immer cool. Deswegen bin ich da echt so richtig happy, wenn wir das mit denen zusammen machen, weil wir uns da mittlerweile so gut verstehen, dass wir gar nicht so viel diskutieren müssen.
Wobei Usefully Naive natürlich rausfällt. Es müsste irgendwann im Dezember 25 in der Sputnik-Halle aufgenommen werden.
Ja, genau. Aber auch das haben auch die aufgenommen.
Das war der Auslöser für mich, warum ich bei Setlist FM geguckt habe. Weil ich wissen wollte, wann das war. Also man konnte ja lesen, Sputnik-Halle. Ja. Dann habt ihr ja auch, glaube ich, 2 Songs vom neuen Album da schon gespielt.
Ja. Ich glaube 2 oder? Ja, doch 2.
Wie kamen die an?
Gut, also genau, Youthfully Naive hatten wir damals noch nicht rausgebracht und haben das quasi, das war die Live-Premiere mehr oder weniger. Und da haben wir auch quasi auch einfach Mario und Freddy gesagt, wir wollen dann ein Live-Musikvideo zu machen. Das ist das Einzige, was sie gesagt haben. Und hat Emilia das auch noch mitgefilmt. Und quasi, was daraus entstanden ist, das war einfach alles, also das war quasi alles Mario. Also Mario hat sich halt quasi überlegt, wie das aussehen soll und hat es dann so umgesetzt. Und das war voll schön. Das war voll, also ich mag es sehr gerne, neue Songs live zu spielen. Auch wenn die keiner kennt, irgendwie noch so. Ich finde auch selbst als Zuhörender, wenn eine Band einen neuen Song spielt, dann hört man nochmal irgendwie aktiver zu, finde ich. Dann ist es so ein Moment, wo man als Zuschauer, zumindest geht es mir so, dann lehnt man sich nochmal so ein bisschen nach vorne. zumindest wenn man die Band halt mag und wenn man irgendwie ein Fan von der Band ist, so.
Also das heißt, es haben keine Gedanken eine Rolle gespielt. So, oh, wie reagieren die da drauf? Erstarren die erstmal, weil sie den Song nicht kennen? Oder habt ihr das einfach in Kauf genommen?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben sogar gesagt, dass wir ein Musikvideo drehen. Und das hat die Leute irgendwie noch mehr animiert, obwohl sie den Song nicht kennen.
Okay.
Das war sehr dankbar, muss man sagen.
Also man sieht auf jeden Fall, dass sie einander. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie in dem Video irgendwie überrascht sind, sondern das ist ein Video, was Spaß macht, weil man sieht, dass dann halt auch die Menschen in der Menge Spaß haben.
Ja, voll. War ein tolles Konzert.
Ja, und dass ihr live gut performen könnt, konnte ich ja, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich, was in der ersten Jahreshälfte habe ich euch als Support von Adam Angst gesehen.
Cool.
Das müsste, glaube ich, letztes Jahr gewesen sein.
Das war
oder vorletzt,
war vier, oder 23. War das, 24.
Hm? 24, ja. Genau, und letztes Jahr habt ihr auf dem Reload gespielt, da habe ich euch auch.
Cool. Gesehen. Wo warst du denn, auf welchem Konzert?
In Bremen, okay, im Schlachthof. Mhm. Und eure signierte Vinyl, die liegt da.
Cool.
Wobei ich für mich sagen muss, dass das Konzert im Schlachthof für mich wesentlich besser war, also weil ich eher so das Gefühl habe, ihr seid eine Hallenband. Beziehungsweise eine Band, die in so kleineren Venues spielen muss, da kommt ihr besser zur Geltung.
Das würde ich auch sagen.
Als auf so einem Festival. Also ist mein Eindruck.
Ich glaube, wir mussten uns so ein bisschen anpassen, weil wir jetzt, also eigentlich super cool, dass wir mehr, auch größere Open Airs spielen dürfen. Aber wenn ich mir aussuchen dürfte, dann würde ich auch sagen, also das, wo wir hingehören, sind auf jeden Fall so kleine, verschützte Clubs. Das ist, was ich am liebsten mache.
Da kommen wir ja gleich mal zur Tour. Also es stehen ganz viele Festivals an, habe ich gesehen. Und die Album-Release-Tour beginnt aber erst am 25.09., glaube in Hannover. Ja. Und da würde ich gerne wissen von dir, warum erst im September? Warum nicht zum Release? Und warum in Hannover? Und nicht, ich nenne es mal heimatnah.
Also Hannover ist so ein bisschen willkürlich. Also irgendwo musste die Tour halt anfangen. Und wir spielen das, haben es schon öfter so gemacht, dass wir die Tour erst so ein paar Monate nach Album VÖ gespielt haben, weil wir es immer gut finden, wenn das Album so ein bisschen Zeit hat, anzukommen. Weil ich finde, wenn man das Album gerade rausbringt und dann auf Tour geht, dann kennen die Leute meistens die Songs nicht so gut. Also haben das Album vielleicht schon ein, zwei Mal gehört, aber es ist dann trotzdem irgendwie noch neue Musik. Und wenn man das ein paar Wochen sitzen lässt, dann kennen die Leute die Songs viel mehr. Und dann sind die Shows irgendwie gefühlt nochmal irgendwie, weiß ich nicht, nochmal cooler, weil einfach die neuen Songs besser ankommen, weil es schon öfter gehört wurde. Aber also vielleicht machen wir nächstes Mal auch wieder anders. Also ich glaube, wir machen es einfach eher so, wie die Würfel halt fallen. So.
Und euch führt es ja dann auch wieder ins Ausland, wenn ich das sehe, Antwerpen, Paris und dann geht's nach Großbritannien.
Ja, genau, da spielen wir nochmal, also das erste Mal eigene Konzerte in Großbritannien. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ist man da noch anders aufgeregt, dass man Headliner-Shows spielt im Ausland, als wenn es vielleicht im so, was weiß ich, im regionalen Umfeld ist?
Aufgeregt ist nicht das richtige Wort, glaube ich. Ich bin eher sehr gespannt, ob da, wie viele Leute da kommen. Also, dass da Leute überhaupt kommen, das wissen wir. Was auch im Vorverkauf gibt, aber irgendwie bin ich so ganz gespannt, was für Leute da kommen und wie viele Leute da kommen. Weil wir haben jetzt zum Beispiel, also wir haben in Köln zum Beispiel wirklich schon oft gespielt. Ich glaube, ich wüsste gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben bestimmt 11, 12 Mal gespielt mittlerweile. Und mittlerweile wissen wir ungefähr, was für Leute wir in Köln sehen und treffen. Und was für Leute so in Deutschland allgemein zu unseren Konzerten kommen. Und in Großbritannien weiß ich das nicht. Also ich habe so ein Gefühl, weil wir jetzt da echt oft auch auf Support-Tour waren. Aber einfach zu sehen, wer da so zu den Konzerten kommt, da bin ich sehr gespannt.
Werden dann bewusst erstmal kleinere Venues gebucht? Oder?
Die sind auf jeden Fall kleiner als in Deutschland, ja. Die sind, in Deutschland sind die vielleicht 1,5 bis 2 Mal so groß, wie wir sie jetzt in UK gemacht haben. Ja.
Und endet laut eurer Homepage am 14. November in Leeds. Mhm. Ist danach noch ein zweiter Teil geplant? Oder sagt ihr erstmal nur bis dahin und dann schauen wir mal weiter?
Also wir spielen auf jeden Fall irgendwann die sogenannte B-Rutsche. Also halt Städte, die nicht München, Berlin, Köln, Hamburg sind. Das machen wir auf jeden Fall. Wann genau wir das machen, das wissen wir noch nicht. Beziehungsweise wir haben das, also wir planen das gerade. Aber das machen wir. Weil es einfach voll viele Städte gibt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas wie Darmstadt oder nebenan Frankfurt oder Bremen und so. Also genug Städte, wo wir auch sehr gerne und viel spielen, die wir auf der ersten Rutsche jetzt nicht mitgemacht haben. Deswegen, also werden wir das auf jeden Fall gerne machen.
Gibt es einen Ort oder eine Venue, wo du sagst oder ihr als Band sagt, da möchten wir unbedingt gerne mal spielen? Auch wenn es vielleicht ein bisschen utopisch ist.
Also ich habe, meine Träume sind sehr klein, Frank. Also ich habe seit Jahren, also Träumen, das ist ein starkes Wort, also doch seit Jahren träume ich davon, im Gebäude 9 zu spielen. Das ist in Köln, also da spielen wir auch, deswegen freue ich mich so sehr, aber wir haben da jetzt öfter als Vorband gespielt und ich habe da wirklich auch viele andere Bands als Vorband spielen sehen, also Freunde von uns. Und das ist letztendlich, es ist einfach nur ein Raum. Also es ist wirklich eine schöne Konzertlocation und ich mag es total da. Wie gesagt, ich träume ja davon, da zu spielen, aber letztendlich ist es einfach nur eine Halle. Es ist jetzt nicht die Royal Albert Hall oder es ist nicht Madison Square Garden, sondern es ist einfach eine fucking leere Halle in Köln. Aber irgendwie ist dieser Ort bei mir so behaftet mit coolen Konzerten und irgendwie so einfach einer guten Zeit, dass ich mich richtig freue, dass wir da jetzt ein eigenes Konzert spielen können. Ich bin da ganz gespannt drauf, wie das wird.
Ja, es ist ja ein schöner Bogen zu dem, was wir vorhin hatten. Es muss nicht Madeira sein, sondern es kann auch kleiner sein. Ne?
Ja.
Genau. Ich glaube, ganz viele rutschen gleich wirklich in sowas, in so eine Utopie, wenn es darum geht, ja, was für Träume hast du denn? So, ich finde, das ist sehr, 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 sehr schön auch, dass du sagst, das muss nichts Großes sein.
Ja.
So, und ein kleiner Traum, Gebäude 9 in Köln.
Aber das Gute ist, wenn man klein träumt, dann erfüllen die sich ja manchmal.
Ja, das stimmt. Ja, das tut dann der Seele auch gut, ne? Das stimmt, bin ich bei dir. Ja. Ja. Wie habt ihr denn die Zeit so verbracht, als das Album rauskam? Ich glaube, ja, knapp 4 Wochen ist es jetzt raus. Verfolgt ihr da so, wie die Reaktionen sind? Ja, ihr kriegt so ein bisschen was mit, wahrscheinlich durch Interviews und Podcasts. Lest ihr viel, was über euch geschrieben wird?
Ich habe mir am Anfang viel durchgelesen, mittlerweile lese ich mir nicht mehr so viel durch. Es war alles, also es ist alles positiv zum Glück, was ich gelesen habe, aber ich versuche so ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen. Wir haben nach der Veröffentlichung haben wir so ein paar Akustik-Events und so Live-Podcasts und so gemacht. Das war auf jeden Fall cool, da schon mal Leute zu treffen. Und jetzt die letzten 2 Wochen haben wir eigentlich vor allem viel geprobt und so viel geplant. Also wir haben jetzt ab nächsten Monat wieder echt viele Konzerte auf dem Plan stehen. Aber es ist eigentlich ganz cool, dass wir jetzt im April erstmal Zeit haben, so ein bisschen zu Hause uns zu ordnen. Genau, deswegen eigentlich sehr entspannt und aber auch sehr positiv.
Fallt ihr in ein Loch, wenn ihr ein Album abgeschlossen habt? Beziehungsweise gibt es dann, ich nenne es mal einen positiven Low Point, wo man sagt, jetzt ist erstmal ganz viel weg.
Oh ja, ich bin also nach die Zeit um das Album, um die Albumveröffentlichung war auf jeden Fall sehr intensiv, weil ich wirklich absurd viele Interviews gegeben habe. Und das ist auch nichts, wo man sich eigentlich beschwert. Ich finde es ja cool, wenn sich Leute interessieren. Aber danach ist auf jeden Fall so ein bisschen Stress abgefallen. So, ich sag mal 2 Wochen, nachdem das Album rausgekommen ist. Und jetzt, glaube ich, geht es eher da so ein bisschen darum, dass wir, also weil wir fangen jetzt ja an, wieder Konzerte zu spielen, relativ viel über den Sommer hinweg bis zur Tour, dass wir versuchen, dass wir also jetzt ein cooles Set auf die Beine stellen und uns überlegen, wie wir das live umsetzen wollen. Deswegen eigentlich, also bisschen Stress ist abgefallen, aber also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir machen uns sehr gerne selber Druck. Jetzt aktuell versuchen wir ein cooles Live-Set neu zu gestalten und das, also eigentlich macht es alles Spaß, sonst würden wir es ja auch nicht machen.
Ja, sehr schön. Klingt spannend, was dann auf euch zukommt.
Ja.
Und vielleicht klappt es ja auch irgendwann mit der Tour in die USA,
Ich hoffe es. Mal gucken.
dass da irgendwie, genau, dass euch da nicht so Steine in den Weg gelegt werden. Aber ich finde es generell schon sehr eindrucksvoll, ja, dass, wenn ich das richtig verfolgt habe, ab 2024, glaube ich, erst auch die Touren ins Ausland losging. Oder war das schon
Aber wir waren
vorher?
vorher schon relativ viel im Ausland. Also es ist jetzt die 5. UK-Tour, die wir gemacht haben. Wir waren schon 2 Mal vorher in England. Wir
Okay.
haben auch schon viel so Frankreich, Österreich, Schweiz, Tschechien. Wir waren sogar unten mal in Slowenien und Kroatien und so, aber das war jetzt irgendwie alles vor der Pandemie noch. Nach der Pandemie musste man so ein bisschen sich zurechtrücken und da mal sich ein bisschen konzentrieren, wenn man schon wenige Konzerte spielen kann, dass man die halt wahrscheinlich in Deutschland spielt.
Ja, das heißt aber ja auch dann für die Tour in England, in Großbritannien, da kommen keine Unbekannten. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, da kennt man uns.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, ich schaue mal so ein bisschen auf unsere oder auf meine Uhr. Aus der Dreiviertelstunde, Stunde ist ein bisschen mehr geworden. Ich hoffe, das
Macht
war
nichts, alles
okay für
gut. Ja,
dich.
komplett.
Es sei denn, du hast noch irgendwas, wo du sagst, ey, da, warum hat der da nicht mal drüber gesprochen? Das muss doch in jedem Podcast erwähnt werden.
Nee, ich habe jetzt wirklich echt viel geredet. Ich glaube, ich habe immer Sorge, dass ich Leute zu laber. Deswegen, aber eigentlich alles gut. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
Hansold, ich bedanke mich bei dir für die ganz tiefen Einblicke ins Songwriting, in euer Tourleben. In die Bedeutung des Albums, angefangen vom Cover über den Titel, über die einzelnen Songs. Bevor ich gleich uns und dich verabschiede, möchtest du noch irgendwas den Menschen da draußen sagen, irgendwas mitteilen, mitgeben auf dem Weg?
Also erstmal danke, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Menschen richten, die sich das Album schon angehört haben oder die uns in irgendeiner Form in den letzten Jahren unterstützt haben oder mal auf einer Show waren. Ich freue mich richtig dolle. Also immer, wenn ich Leute sehe, die ich schon mal gesehen habe. und würde hoffen, dass wir uns auch noch mal sehen.
Ja, vielen Dank. Und das wünsche ich euch für die Tour in Deutschland und für die Tour im Ausland auch, dass ganz viele neue Menschen zu euch kommen, dass ganz viele Menschen zu euch kommen, die euch gehört haben, die euch begleiten. Also auf jeden Fall, das wünsche ich euch von ganzem Herzen.
Dankeschön.
Okay, das war eine neue Folge unseres Podcasts Plattensprung. mit Han Sol von Shoreline. Schönen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Und wenn ihr uns hört auf Spotify, auf Apple Music, wo auch immer, würde ich mich freuen, würden wir uns freuen als Plattensprung, wenn ihr uns einen Kommentar, ein Like da lasst. Hört uns weiterhin zu. Irgendwann werden wir uns wieder hören beim nächsten Podcast. Nochmal, Han Sol, vielen Dank, dass du da warst. Und allen da draußen wünsche ich noch einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Bis bald. Tschüss.